Offenbarung 2, 8 bis 11. Ich habe die Predigt übertitelt mit krönender Brief des Herrn für Smyrna und uns. Da sagt der Herr, dem Engel in Smyrna schreibe, so spricht der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke, deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, es aber nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans sind. Fürchte nichts vor dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei treu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für uns und unser Herz. Und unser Herz für dein Wort. Unter dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der krönende Brief von Christus. Ich habe das wieder die ganze Predigt eingeteilt und diesen Brief eingeteilt in erstens Situation, zweitens Absender, drittens Lob und Problem und viertens die vollkommene Krönung. Die Situation. Smyrna war eine bedeutsame Stadt. Sie war die Heimatstadt von Homer, der den Trojanischen Krieg geschrieben hat und die Odyssee, also diese Irrfahrten von Odysseus, die heute noch bekannt sind. Und Smyrna war zur Zeit des Briefes bekannt für ihre Romtreue und sie hatte ein sternförmiges Zentrum, das war eine Festung und darin waren sternförmig angeordnet die militärischen Gebäude, die Regierungsgebäude und die Administration. Also das war sternförmig. Die Stadt eiferte darum, die erste Stadt Asiens zu sein. Sie wollten halt an den ersten Platz. Der Ephesus wollte das auch, aber naja, sie haben danach geeifert. Und ihre Eigenheiten wie Treue, gekrönt sein oder Krone haben und Erste zu sein, das nimmt der Herr Jesus in seinem Brief auf. Er kennt die Stadt und er kennt seine Gemeinde. Jetzt zum Absender. Da stellt er sich vor, im Brief, ganz am Anfang. Also ich habe einmal einen Brief von unserem Bundespräsidenten bekommen. Der war unterschrieben. Und ich habe ihn nicht ernst genommen, denn es waren ja die Wahlen. Ich habe natürlich auch Briefe vom Finanzministerium bekommen und die musste ich sozusagen ernst nehmen, denn das waren offizielle Briefe mit beglaubigten Absender. Das war keine Wahlwerbung. Der gehörte Brief des Herrn Jesus Christus ist ernst zu nehmen, denn er ist offiziell und beglaubigt. Und dieser Absender lautet eben, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Das ist beglaubigt. Was er hier sagt, ist nicht nur, dass er der Schöpfer der Welt ist, die er zuletzt auch beenden wird, um sie zu erneuern. Er sagt hier auch, dass er der Anfänger und der Vollender seiner neuen Schöpfung ist. Und neue Schöpfung, das ist im Neuen Testament, auch im Alten Testament, die Gemeinde, das sind seine Erlösten. Das lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 17 oder Galater 6, 15. auch Epheser 2,10. Das ist seine neue Schöpfung und die Gemeinde da ist und gehört zu seiner neuen Schöpfung. Wie auch wir. Er ist hier der Machthaber, der die Zeit und den Tod beherrscht. Und wenn er, also er ist auferstanden, das Erste und Letzte und auferstanden. Also wenn er schon die normale Schöpfung gut geschaffen hat und an für sich gut bewahrt, wird es mit seiner neuen Schöpfung noch besser machen. Denn für seine neue Schöpfung hat er sein Leben gegeben. Und extra für sie ist er auch wieder auferstanden. Und das ist Tatsache. Das ist Glaubenssache. Das ist nicht Wahlwerbung oder Wahlversprechen. Das ist beglaubigte Tatsache. Also diese Tatsachen beruhen auf dem Alten Testament, in dem er angekündigt ist, beruhen auf dem Neuen Testament, in dem er umgesetzt hat, was im Alten Testament versprochen war. Und das heißt, das Kommen des Sohnes Gottes, sein Leben als Mensch, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, mit der Einsetzung über Himmel und Erde. Und das sagt, davon sind wir an für sich auch Zeugen und das glauben wir auch. Und es wird auch bestätigt durch diese Gemeinde in Smyrna. Der Gemeinde sagt der Absender hiermit klar und deutlich, zwar indirekt, aber klar: Ihr seid meine Gemeinde, weil ich auferstanden bin. Und ihr werdet leben, weil ich lebe. Und sowohl Macht als auch Willen habe, euch zu behüten. Darum werdet auch ihr leben. Ich gebe euch nicht einfach so weg. Ich verliere euch nicht. Das ist wichtig für die Gemeinde in Smyrna damals, denn sie wurden mit dem Tod bedroht. Und das ist nicht ganz unwichtig auch für uns, denn der Tod kommt ja Schritt für Schritt näher. Aber der Herr Jesus versichert sie und er versichert uns, und ich meine das wörtlich, das letzte Wort darüber ist noch nicht gesprochen. Was da kommt auf euch? Das letzte Wort darüber ist nicht gesprochen. Das ist nicht das Schicksal, das über euch entscheidet. Es ist nicht das und das Unglück und nicht die und die Politiker, die da entscheiden. Das letzte Wort habe ich und ich entscheide, was mit euch passiert. Keine leeren Worte. Und die Gemeinde in Smyrna bestätigt das. Von den 7 Gemeinden, die der Herr Jesus Christus in der Offenbarung anschreibt, ist sie die einzige, die bis heute überlebt hat. Smyrna heißt heute Izmir und es gab immer eine christliche Gemeinde, eine bekennende Gemeinde in Izmir. Und es gibt sie auch heute. Sie lebt. Also im Merksatz zu diesem Absender über das Schicksal meiner Erlösten bestimme ich. Und nicht sonst wer. Ich komme zum 3. Punkt, Lob und Probleme. Der Jesus sagt, ich kenne deine Werke, deine Bedrängnis und deine Armut, du aber bist reich. Also zuerst zur Bedrängnis. Wenn sie ihren Glauben nicht bekannt hätten, wären sie nicht bedrängt worden, denn dann hätte man nichts davon gewusst. Sie aber haben ihren Glauben bekannt, und zwar durch Wort und Tat. Also er hat nicht nur geredet, sondern auch dementsprechend gehandelt. Also gut gehandelt. Und sie sind deswegen bedrängt worden. Also wenn wir uns zurückerinnern an Apostelgeschichte 4, da ist Petrus und Johannes auf dem Weg in die Kirche, in den Tempel. Da sehen sie einen Lahmen. Und sie heilen ihn, bringen ihn auf die Beine im Namen des Herrn Jesus Christus. Und was passiert? Sie werden verhaftet, sie werden verhört, sie werden bedroht, dass sie den Namen des Herrn Jesus Christus nicht mehr benutzen, bekennen. Ja, sie tun es nicht. Aber sie werden wegen etwas Gutem verfolgt. Und dasselbe galt in Smyrna auch. Und es ist auch für uns gut, wenn wir um des Herrn willen verlästert werden oder verfolgt werden. Denn das ist was Gutes. Wenn wir wegen unseren Untaten oder wegen unseren Verbrechen oder Sünden Widerstand bekommen, ja, das selber schuld. Das ist gerechtfertigt. Wir sollen aber nicht wegen unserer Sünden verfolgt werden. Ich kenne deine Werke, sagt der Herr. Das ist dein Lob. Und du bist eben auch ihr Problem. Denn deswegen wurden sie ja verfolgt. Der Herr schreibt, ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans sind. Also die jüdische Kirche war damals stark in Smyrna. Smyrna war auch eine Handelsmetropole und da waren sie auch. Und die Juden hatten das Privileg, dass sie eine anerkannte Religion waren. Sie waren, wie man in Österreich, wie das heute noch heißt, anerkannte Kirche. Und die christliche Gemeinde in Smyrna hatte viele Juden, die zuvor der Synagoge der Juden angehört haben. Und jetzt waren sie Christen. Und das haben die Juden gar nicht gerne gehabt. Und sie haben sie aus der Synagoge hinausgeschmissen. Und damit waren sie an für sich, die draußen waren, an für sich verfolgbar. Sie waren nicht mehr geschützt durch die rechtliche Religion. Die haben keinen Gott. Das war in Rom verfolgbar. Man musste einen Gott vorweisen können. Einen Götzen, also eine Statue oder ein Tempel. Das konnten die Christen nicht. Sie hatten nichts. Auch ihre Kirchen waren, ja, das waren so wie hier, halt nicht so schön. Das war nicht Kirche, das war nicht Tempel. Sie wurden denn durchaus verfolgt und das ist hier auch gesagt. Sie wurden auch aus den Zünften und Geschäften ausgeschlossen, so dass sie von in ihrer Existenz bedroht wurden. Das geht aus dem hervor, dass der Herr Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Doch auch wenn sie das getan haben und auch bei der Armut, da ist das letzte Wort eben noch nicht gesprochen. Selbst wenn es der Herr zulässt, dass man wegen ihm Not hat, die Macht kaputt zu machen, die gibt er nicht. Seine Leute kaputt machen, diese Macht gesteht er niemandem zu. Für mich war es sehr bedrückend, als ich vor Gericht erscheinen musste, weil wir wegen unseres Namens geklagt wurden. Wegen des Evangelisch und des Reformiert und des Namens Kirche und dann auch noch wegen dem Bekenntnis. Dann war noch eine hohe Summe Geld dabei, die diese Klage gerechtfertigt hat und die wir dann hätten zahlen müssen. Also das war buchstäblich furchtbar für mich. Und als ich dann in der Verhandlung war, hatte der Richter extra noch einen Beisitzer hinzugezogen, um das zu untersuchen. Und er sagte dem gegnerischen Anwalt, also das ist Kirchengeschichte, das ist noch nie in Österreich passiert, dass eine Kirche die andere verklagt. Und er fragt den gegnerischen Anwalt, warum tun Sie das? Was für eine Motivation steckt dahinter? Ist es nicht Ihre Aufgabe, Evangelium zu verkünden? Und der gegnerische Anwalt sagt, konnte nichts sagen. Verwechslungsgefahr. Und das hat ihm der Richter dann abgesprochen. Also das ist klar und klar definiert. Das ist so. Also der Klage wurde nicht recht gegeben. Wir haben im Prinzip gewonnen. Und es wurde ein ewiger Friede geschlossen. Naja, ich habe gezittert. Aber als ich in der Gerichtsverhandlung dann saß, dann dachte ich, so habe ich meinen Herrn noch nie erlebt. So nahe habe ich ihn noch nie erlebt. Der Herr gibt seine Leute nicht einfach preis. Das letzte Wort hat er. Ich kenne deine Armut, ja, aber du bist reich, sagt er. Und das arm können wir sein und trotzdem reich. Denn der Vater im Himmel versorgt seine Kinder. Wir mögen Not haben. Die Kirche kann elend aussehen. Die Gemeinde kann elend aussehen. Und das Gebäude kann schlechter sein. Aber er versorgt seine Gemeinde. Er baut sie auf. Was meint der Herr mit Synagoge des Satans? Die jüdische Kirche bezeichnet er als Synagoge des Satans. Also erstens, Synagoge heißt wörtlich versammelt werden. Also man ist in der Synagoge und man wird versammelt. Man versammelt sich nicht aktiv, man wird versammelt. Und sie waren an für sich unter Gottes Wort versammelt. Aber sie haben sich nicht untergeordnet. Satan heißt übersetzt Gegner, Widersacher. Er stellt sich nicht unter Gottes Wort. Er hört nicht auf Gottes Wort. Und dasselbe haben sie getan. Sie haben sich ihm, dem Wort Gottes, nicht untergeordnet. Das war ihr Problem. Und deswegen sagt der Herr Jesus Christus auch, sie sind eine Synagoge des Satans. Sagt er noch einmal. Es gab immer, und es gibt auch sogenannte Kirchen und Christen, die sich Gottes Wort einfach nicht unterordnen. Er kann sagen, was er will. Es geht beim einen Ohr hinein, beim anderen wieder hinaus. Sie tun es nicht. Sie ordnen sich nicht unter. Sie sind damit Widersacher. Ja, das, der Jesus hier nimmt den Namen des Satans gleich noch einmal auf, und zwar den griechischen Namen, das ist Diabolos. Und Diabolos heißt Durcheinanderwerfer. Und es gibt Kirchen und Christen, da ist er offensichtlich dran. Sie ordnen sich nicht Gottes Wort unter. Und es ist Chaos, Durcheinander. Das sind Menschen und auch ganze Kirchen, die fallen über den Haufen. Da ist das Chaos da. Ja, sie widerspiegeln da nicht den Herrn. Obwohl Kirche an für sich dem Herrn gehörend heißt, sie widerspiegeln da sonst jemand, nämlich den Widersacher oder den Chaoten, den Durcheinanderwerfer. Ja, solche Kirchen, die werden in der Offenbarung dann am Ende als untreu bezeichnet, und zwar wörtlich als Huren. Sie sind nicht ihrem Herrn treu. Und sie verfolgen dann auch noch die, die ihrem Herrn treu sind. Das macht sie aus. Und sie werden gerichtet. Also es gibt nicht wenige Pfarrer heutzutage, egal ob sie evangelisch, katholisch oder orthodox sind, die glauben nicht, dass der Herr Jesus wirklich auferstanden ist. Wenn er in deinem Geist aufersteht, dann ist es genug, hat mir einer gesagt. Wirklich auferstanden? Nein, glauben die wenigsten. Ja, okay, das freut natürlich den Satan, den Widerständler. Er reibt sich damit die Hände. Dann hat er ja nichts zu befürchten, hat er ja keinen Gegenspieler. Aber an für sich ist der Widerstand gar nicht so schlecht, den man bekommt. Denn er macht klar, was man denn glaubt. Und es macht klar, wem man denn eigentlich verpflichtet ist und wer sich eigentlich uns verpflichtet hat, nämlich der Jesus Christus hat sich seiner Gemeinde verpflichtet. Er ist das Haupt. Die Gemeinde hat sich ihm verpflichtet. Er ist das Haupt. Und das zeigt der Widerstand dann klar. Sonst, wüsste man nicht, vielleicht nicht, was man denn wirklich von ihm hat, wenn er nicht seiner Verpflichtung nachkommt. Er wäre ein Hirte, der sich nicht um seine Herde kümmert, der seiner Herde nicht vorangeht. Er ist aber der gute Hirte. Und auf das, also wenn die Herde bedroht ist, ja, dann bringt das den Hirten auf den Plan. Und die Herde merkt das. Also der Widerstand ist vom Herrn genehmigt. Macht der Satan gegen seine Herde mobil, kann er nur das tun, was der gute Hirte ihm erlaubt. Er darf Christen versuchen. Doch für sie ist die Versuchung nur eine Prüfung, die zeigt, wie nahe sie oder wie treu sie ihrem Herrn sind. Und wenn sie dann in der Versuchung fallen, dann fallen sie nicht weiter als in seine Hand und lernen daraus, wie sie sind, wie ihr Glaubensstand ist, wie ihr Wissensstand ist. Also Prüfungen in der Schule sind oder an der Universität sind auch hilfreich. Man kann durchfallen. Das dann halt, da muss man wiederholen. Hier fällt man in der Versuchung, fällt man in seine Hand. Wenn man es eingesteht, steht man wieder auf. Es ist wieder gut. Ja, dass der Herr Jesus die Versuchungen zulässt, das geht aus Vers 10 hervor. Da steht, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis stecken, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet 10 Tage lang Drangsal haben. Sie werden, wie gesagt, verfolgt, weil sie Christen sind. Und Christus nennt hier den Satan, den Widersacher mit dem griechischen Namen Teufel, Diabolos. Und er bringt ja tatsächlich auch durcheinander. Er bringt nicht nur große Dinge durcheinander, er bringt ja auch die einzelnen Mitglieder durcheinander. Das liebt er, versucht sie durcheinander zu bringen, sodass einer den anderen nicht mehr riechen kann. Und in Hebräer 12 befiehlt der Herr deswegen, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, sodass eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet. Das heißt so viel wie, achtet auf euren Herrn, dass ihr mit ihm und nicht gegen ihn handelt. Tut ihr trotzdem falsch, dann bittet schnell um Vergebung, sodass eben keine bittere Wurzel zwischen euch aufkeimt. Denn das ist nicht gut für euch, Das tut euch nicht gut und das ist auch keine Ehre für den Herrn, sondern der Teufel grinst und reibt sich die Hände beim Zwiespalt. Sprichwort sagt, mit Reden kommt man zusammen. Stimmt. Und mit Vergeben noch mehr. Die 10 Tage Drangsal, von der der Herr schreibt, also so lange dauert die Prüfung, so lange dauert offensichtlich die Prüfung. Und wieso gerade 10 Tage? Ja, die 10 Tage, die sind umstritten. Aber nachdem die Offenbarung sehr viel aus dem Alten Testament hat, über 60% kommt aus dem Alten Testament, und die Offenbarung anfängt, sehr viel vom Propheten Daniel hat und er sehr oft zitiert wird, denke ich, dass es hier auch so ist. Als Daniel und seine Kameraden nach Babylon geführt wurden als Gefangene und dort zu babylonischen Beamten ausgebildet werden sollten, sie waren noch jung, Teenager, da wurde ihnen das Essen vorgeschrieben. Gutes Essen, sehr gutes Essen, aber es war für sie greulich. Für einen Juden war das nicht akzeptabel. Die anderen haben es gegessen. Daniel und seine 3 Kameraden bitten, wir möchten nur Gemüse essen. Und der Verpflegungsmeister sagt, das geht nicht, dann geht ihr zugrunde. Und Daniel sagt, aber machen wir einen Test über 10 Tage. Wir essen 10 Tage lang Gemüse, dann prüft ihr uns. Und wenn wir dann gut dastehen, müssen wir kein Fleisch essen. Und sie machen diesen Test und sie stehen dann gut da. Und sie müssen nicht mehr dieses Götzenopferfleisch essen. 10 Tage. 10 Tage Gefängnis heißt das hier für Smyrna. Also, ja, fürchte dich nicht. Der Satan, der Widersacher, der Durcheinanderwerfer hat nämlich Ziele, Menschen dazu bringen, Gott und sein Wort zu verachten. Seinem Wort zu widerstehen, das ist das Ziel Gott, das Ziel des Teufels. Ja, und wie schon gesagt, in Kirchen, die der Herr regiert, versucht der Teufel eben die Christen durch falsche Lehre und unbereinigtes Fehlverhalten ihrem Herrn untreu zu machen. In der Welt hat der Teufel Erfolg, das sieht man. Hat er in den Kirchen auch Erfolg? Unser Glaubensbekenntnis sagt in Artikel 25, 4 und 5, bitte hört, wie die Lehre des Evangeliums gelehrt und angenommen wird, sind die reinsten Kirchen der Vermischung und dem Irrtum unterworfen. Einige sind so entartet, dass sie keine Kirchen Christi mehr sind, sondern Synagogen des Satans. Nichtsdestoweniger wird es immer eine Kirche auf Erden geben, die Gott gemäß seinem Willen anbetet. Also die Verpflichtung der Pfarrer oder Prediger der Kirche Jesu sind, Gottes Wort recht zu lehren. Die Verpflichtung der Mitglieder der Kirche Jesu sind, Gottes Wort recht anzunehmen. Also wie gesagt, nicht hier rein und da raus, sondern im Herzen bearbeiten und tun. Das ist das. Das eine wie das andere ist nötig, um nicht dem Teufel in die Hände zu spielen. Ich komme zum 4. Punkt, die vollkommene Krönung, Vers 10. Sei treu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Treue ist wichtig, ist verwandt mit Glauben. Zeigt, zu wem man steht und mit wem man geht. Zeigt sich auch darin, dass einem der Gottesdienst teurer ist als sonstige Vergnügungen. Das ist Treue. In Smyrna waren sie dem Herrn treu. Auf Teufel komm raus. Und ihre Umwelt hat das gemerkt und der Teufel hat's auch gemerkt. Und ihr Herr war ihnen treu, so dass sie nach ihrem Leid auch triumphierten und dann die Krone des Lebens bekamen. Der Herr sagt hier wieder etwas Wichtiges. Ich bestimme über Leben und Tod und setze dir die Krone des Lebens auf. Jetzt bist du durch mein Wort, meine Herrschaft und Gnade gekrönt. Psalm 103, der uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Jetzt bist du das. Wenn ich wiederkomme, setze ich dir die Krone des Lebens auf. Diese Krone ist, wörtlich steht da, der Siegeskranz. Und den erhalten nach 2. Timotheus 4,8 und 1. Petrus 5,4 die, die den Herrn Jesus lieben und ihm folgen. Und nach Jakobus 1,12 die, die geprüft werden. Dieser Siegeskranz und, oder diese Krone ist nicht von uns errungen worden. Ja, wenn wir treu sind, dann bekommen wir es. Aber der Siegeskranz ist dann für sich vom Herrn Jesus Christus errungen worden. Und er gibt ihn weiter an seine Leute. Sein Sieg, dass er das Leben wieder gewonnen hat, ist unser Gewinn. Es gibt halt die eine Bedingung. Und die ist in Vers 11 dann sozusagen zum Abschluss genannt. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Ja, hören und glauben ist auch ihm nachfolgen, tun, was er sagt. Alle haben an für sich Ohren, aber nicht alle hören. Aber die Gemeinde Jesus sollte an für sich ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben. Denn er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und was er sagt, das ist gut. Und wer auf seiner Seite steht und geht, hat zwar dann und wann Unrecht zu erleiden, hat weniger Freizeit, aber er erreicht das Ziel. Denn er überwindet sich selbst. Und das ist etwas, was Johannes dem Apostel Paulus gleichzieht. Das Christsein ist, Paulus vergleicht das Christsein mit einem Rennen. Also wenn ich das Ziel habe und dahin will, dann enthalte ich mich den Umwegen, dem, was mich beim Laufen beschwert, nämlich der Sünde. Ich laufe auf das Ziel zu. Ja, das ist es, was von den Christen und was von der Gemeinde an für sich gefordert ist. Sie folgt ihrem Herrn. Sie bleibt nicht sitzen. Und er ist auferstanden, um voranzugehen als Hirte. Sie als Prophet zu lehren, Weg zu weisen. Und für sie als Hohepriester ständig zu bitten, wenn wir wieder einmal vom Weg abgekommen sind. Dazu ist er der Erste und der Letzte, auferstanden, um das Werk, das er bei einem angefangen hat, auch zu vollenden. Und er schafft das. Laut Philipper 1,6, er schafft das. Er hat es angefangen, er wird es vollenden. Der zweite Tod, und das ist ein Ausdruck, den wir sonst in der Bibel nirgends finden, kommt hier vor. Wir finden den Ausdruck zweiter Tod allerdings in der aramäischen Übersetzung von 5. Mose 33,6. Aramäisch war die Muttersprache des Herrn Jesus und der Apostel. Die Kirchensprache war Hebräisch. Die Handelssprache war griechisch von ihm, aramäisch. Und da ist der zweite Tod nicht der Tod, wenn sich die Seele vom Leib trennt und der Leib verwest. Der zweite Tod kommt nach dem jüngsten Gericht und ist die Hölle. Da ist Leben nicht mehr lebenswert. Das ist der zweite Tod. Aber die, die auf ihren Herrn hören, weil sie ihm gehören, die geht die Hölle gar nichts an. Die kann ihm nichts. Ich komme zum Schluss. Der Jesus Christus sagt nicht nur zur Gemeinde in Smyrna. Erstens, über das Schicksal meiner Erlösten bestimme ich, nicht sonst wer. Zweitens, was ich angefangen habe, vollende ich auch. Drittens, alles, was dich trifft, dient zu deiner Krönung. Und viertens, die Krone, die du aufhast, die hast du erst am Schluss auf. Da kriegst du sie ganz. Amen.